herzlich willkommen zu PG, dem LoRa-Forum rund um die psychische Gesundheit. Es geht um die hellen und dunklen Seiten unserer und vielleicht auch ihrer Seele. Unsere Themen reichen von Meditation, Achtsamkeit, emotionale Intelligenz bis zu ADHS, Borderline und Burnout.
Hallo zusammen! Heute gibt es eine besondere Sendung zum Thema Experience Involvement. Zu Gast ist Thomas Rettig aus Sachsen-Anhalt. Er hört gerne Monolink, hat 5 Jahre in München gearbeitet und gewohnt. Und er ist Gründer der Selbsthilfegruppe Gemeinsam sind wir stark in Sachsen-Anhalt. Thomas ist Ex-In, also Erfahrungsexperte, und hilft als Bindeglied anderen betroffenen Menschen bei deren Genesung. Er ist deshalb viel auf Reisen. Die Ausbildung setzt viele Kenntnisse um die eigenen Ressourcen sowie Stabilität voraus. Wir befragen ihn zu Themen wie aus der Krise bis hin zur Krisenkompetenz, Achtsamkeit mit sich selbst als Helfer, Unterschiede der Bundesländer, Inhalte und Dauer der Ausbildung, auch über soziale Entstigmatisierung im Umfeld sprechen wir. Mehr Infos zu Thomas Rettig und seiner Arbeit unter synapsensalat.de. Sein Format Radio Depressione ist auf Radio HBW in der Mediathek zu finden. Am Schluss gibt's wie immer wichtige Anlaufstellen bei psychischen Problemen. Seid gespannt auf unser Interview.
Ja, hallo zusammen, hier ist die Sani Bach von PT und heute habe ich einen besonderen Gast und zwar den Thomas. Der Thomas ist Ex-In-Genesungsbegleiter und ein selten engagierter Radiokollege von mir. Ich habe jetzt einige Fragen an ihn und ja, dann fangen wir mal an, lieber Thomas.
Erstmal genau, hallo.
Genau, dein vollständiger Name, Alter, Herkunft, Hobby und Bezug zu München.
Ja, mein Name, wie gesagt, ist Thomas Rettig. Ich bin 51 Jahre, stamme ursprünglich aus Sachsen-Anhalt, wo ich auch herkomme gerade, bin gerade hier privatdienstlich in München unterwegs und hab dich getroffen, was mich sehr freut und bin in Begleitung eines guten Freundes, wo ich übernachte. Das ist der Simon und der jetzt natürlich auch das erste Mal in so einem Studio ist und ich freue mich, heute hier sein zu dürfen.
Ja, danke. Freut mich auch sehr, dass das so spontan geklappt hat und dann legen wir auch gleich mal los. Und zwar, was bedeutet das, Ex-In?
Ex-In stammt aus dem Englischen Experience Involvement, also auf Deutsch. Also ich bin nicht so der Englischfreund, ist es einfach gesagt oder übersetzt, Genesungsbegleiter für psychisch Erkrankte. Die Voraussetzung, um diese Ausbildung zu machen, ist, dass man selbst mal in einer psychischen, seelischen Krise war und dann eine Resilienz erfahren hat, also eine Wiedererstarkung. Dieses Bild kennt auch jeder, diese Betondecke, wo aufgebrochen ist und dort eine gelbe Kuhblume oder Pusteblume rauskommt. Das ist Resilienz, trotz dieser Betondecke, weil wir erleben das ja in unserer Welt. Ja, es wird ja viel irgendwie so drüber gedeckelt, aber doch diese Kuhblume, diese gelbe Blume, die ist so stark, die hat so viel Kraft und Energie, die bricht diesen Asphalt, diesen Beton auf und kommt raus. Ja, und dann kann man, das sind die Voraussetzungen, um eine Ex-In-Ausbildung zu absolvieren.
Danke, das ist jetzt sehr bildlich gesprochen. Du und psychisch krank also, sehe ich das richtig?
Das siehst du richtig, obwohl man mir das vielleicht nicht so ansieht. Das sieht man ja den wenigsten an, ja. Auf der einen Seite ein Vorteil, auf der anderen Seite vielleicht auch ein Nachteil. Also sage ich mal, es ist ja so, das ist ja die Schwierigkeit bei seelisch-psychischen Erkrankungen, dass man es nicht sieht. Und viele Menschen brauchen ja dieses optische, logischerweise, wenn du zum Arzt gehst und sagst, der guckt und macht eine Röntgenaufnahme und sagt, Mensch, das Bein ist gebrochen, ja, komm, ein Gips drum, dann sitzt du im Garten und keiner wird zu dir irgendwie sagen, du, jetzt grab mal hier den Garten um, weil jeder sagt, Mensch, der kann ja gar nicht einen Garten umgraben, weil er hat ein Gipsbein, aber wenn du mit der Seele, mit der Psyche hast, das sieht ja keiner und viele verstehen das auch gar nicht, was so dahinter steckt, dass man halt einfach nur vielleicht da sitzt und gar nicht kann, ja, obwohl man jetzt kein Gipsbein hat.
Also du bist Ex-In-Genesungsbegleiter, das setzt bestimmte Dinge voraus. Also du bist jetzt nicht mehr in einer total akuten Krise?
Nein, nein. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Also man muss mal in einer Krise gesteckt haben. Ja, es gibt auch diese Kriterien, dass man vor einen Aufnahmetest macht, wo abgecheckt wird, bist du gerade noch in der Krise, bist du raus, wie geht es dir, steht ein Umzug bevor, das war bei uns damals in Sachsen-Anhalt, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, war das so, das habe ich dann zum Anfang auch erst nicht verstanden, aber zu viel Emotionalität, die dann in deinem aktuellen Leben stattfinden, sollten da nicht sein, sondern weil du hast ja diese Vorerkrankung und die kann auch immer wieder, sag ich mal, akuter werden, ja, und deswegen sollte man wenn man diese Ausbildung beginnt, sollte man stabil sein, man sollte, sag ich mal, in einem ruhigen Fahrwasser sich bewegen und zum Anfang haben wir das auch nicht so ganz verstanden, was das jetzt auch so sollte. Ja, die Ausbildung dauert vom zeitlichen Rahmen ein Jahr. Und es gibt unterschiedliche Ausbildungsmodalitäten. Es gibt Bundesländer oder Einrichtungen, wo man diese Ausbildung machen kann, die sagen, wir machen das alle 14 Tage an 2 Tagen. Und es gibt Einrichtungen, die sagen, wir machen einmal im Monat 3 Tage. Ich muss sagen, mit einer 14-tägigen Unterbrechung dann, und das haben wir zum Anfang eben auch nicht verstanden, warum das so ist, aber es ist psychisch sehr, sehr emotional, diese Ausbildung, und die Erfahrung hat uns gezeigt, dass es wirklich sehr tief geht, dass es auch Rückschläge gibt, dass es auch Ausfälle gibt, und es gibt ja 10 Module, die man absolvieren muss. Man muss ein Schnupperpraktikum machen und dann nachher ein Aufbaupraktikum. Beim ersten Mal ist es eine Woche, beim anderen Mal, diesem Aufbaupraktikum sind es, ich meine, 3 Wochen. Das ist bei mir auch schon ein paar Jahre her. Und ja, also im Gesamten ist es ein Jahr, und nach diesem Jahr, wenn man diese Module geschafft hat, es gibt auch Nachholmodule, also wenn man jetzt wirklich mal sagt, ja, ich konnte jetzt wirklich emotional nicht oder wie auch immer. Das muss man nachholen, und dann schreibt man ein Portfolio, ja, wo man wirklich nochmal ganz, ganz tief in sich reingeht, sich reflektiert. Und das ist schon sehr, sehr emotional. Und glaube ich, das kann irgendwie vielleicht jeder ein Stück weit an sich erkennen, wenn man mal sich mit sich selbst beschäftigt und das ein bisschen intensiver. Das ist manchmal nicht schön, ja, aber es ist halt die Realität und es ist wichtig, das kann ich auch sagen, ob man psychisch erkrankt ist oder nicht, weil es ist immer leichter, jemand die Schuld zu geben, als sich mit sich zu beschäftigen.
Was sind oder waren deine Aufgaben?
Ich sage mal, als Ex-Inder kann man in sehr vielen Bereichen arbeiten. Ja, man kann in Beratungsstellen arbeiten als Peer-Berater, man kann in einer Tagesklinik arbeiten, man kann in einer Klinik arbeiten, man kann im begleitenden Dienst arbeiten. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, und ich bei mir selbst habe die Erfahrung gemacht, ich bin ja Erfahrungsexperte, also ich habe Erfahrung und bin mit meiner Erfahrung und einer Resilienz, bin ich ja in, sage ich mal, Schwebezustand und bin Bindeglied zwischen akut Betroffenen, der Ängste hat, Sorgen hat, sich zu offenbaren, zu öffnen, und Fachpersonal. Und das ist der Job eines Ex-Inders, da, sage ich mal, wie so ein Dolmetscher, nenne ich das einfach mal, wie so ein Übersetzer, das, was seine Sorgen und Nöte sind von dem akut Betroffenen, und das, was vielleicht der Psychologe nicht so greifen kann, weil er es nur aus Lehrbüchern kennt, ja, weil es auch beides gar nicht schlimm ist, ja, und es braucht halt einfach Übersetzer, weil ich sag mal, wenn einer Deutsch ist und der andere ist Englisch und keiner spricht die Sprache, brauchst du ja auch irgendwie einen Übersetzer. Das ist einfach mal so ganz einfach salopp rübergebracht.
Was diese Ausbildung kostet oder was verdient man damit, ist natürlich auch ein Thema, weil vielleicht sind jetzt auch Leute dabei, die diese Sendung hören und vielleicht auch selbst sagen, Mensch, hört sich für mich total spannend an. Was verdient man dabei und was kostet es?
Die Ausbildung hat einen gewissen Preis und das gestaltet jeder Trainer anders. Es kommt darauf an, ob du jetzt berentet bist, ob du arbeitslos bist, ob du in Arbeit bist. Da gibt es unterschiedliche Förderprogramme und das ist auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, weil ich ja mit sehr viel Ex-Innern in ganz Deutschland vernetzt bin. Da sollte man sich dann vor Ort, sage ich es mal, wie hier zum Beispiel jetzt in München, an die Gruppen wenden und da die Modalitäten aushandeln. Es gibt unterschiedliche Beispiele, wenn ich jetzt gar kein Geld habe, dass man da irgendwie einen Träger findet, der diese Ausbildung dann bezahlt. Und ich hatte, bei mir war es damals so, ich habe damals einen Bundesfreiwilligendienst gemacht und bei der ersten Stelle, wo ich war, die haben nichts dazu gegeben. Da habe ich den ersten Teil dieser Ausbildung habe ich dann selbst bezahlt. Das waren 500 Euro. Und das bei der zweiten Bundesfreiwilligendienststelle, wo ich dann war, die haben gesagt, das ist ja Quatsch. Wir haben ja auch als Bundesfreiwilligendienstgeber die Aufgabe, sage ich mal, das ist ja ein Bildungsauftrag. Und die haben das dann, diese zweiten 500 Euro übernommen. So war das bei mir. Und ich habe, wie gesagt, wir hatten welche dabei, da hat das eine Amt übernommen. Und das ist aber eben auch regional und bundeslandtechnisch unterschiedlich. Und da sollte man sich dann auch wirklich vor Ort kundig machen. Und es gibt immer eine Möglichkeit, wie man da eine vernünftige Finanzierung hinbekommt.
Wie du schon gesagt hast, viele Einsatzmöglichkeiten, super.
Ja, die ist ja erstmal, dass man die Ausbildung erstmal angeht, dass man sie abschließt irgendwann. Es gibt von Hamburg bis München unterschiedliche, was ich da so lese und höre und im Austausch bin. Manche sagen, ja, okay, wir müssen das haben und wir zahlen aber bloß da einen Mindestlohn. Es gibt welche, die sagen, nee, das ist uns sehr wichtig, wir bezahlen da ein vernünftiges Geld. Das ist auch unterschiedlich und das muss man dann wie bei jeder Arbeitsstelle auch dann verhandeln. Und meistens, sage ich mal, wenn man psychisch erkrankt ist oder seelisch erkrankt, dann ist es ja auch so, dass man die meisten auch gar nicht diese 40-Stunden-Woche arbeiten können. Ja, und da gibt's dann eben so Konstellationen, wie es bei mir damals war. Ich war in einem begleitenden Dienst unterwegs und habe gesagt, weil ich auch noch andere Tätigkeiten habe, so als feste Einheit 20 Stunden. Und ich habe damals ein bisschen über den Mindestlohn bekommen, aber das war okay. Ich war in Bewegung, ich war unter Menschen, ich konnte mich ausprobieren und es ist eine schöne Tätigkeit. Allerdings muss ich dazu sagen, es ist ja auch so, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, Erfahrungsexperte. Also sprich, so mal als bildliches Beispiel, wenn ich zum Beispiel mit Alkohol noch nie etwas zu tun hatte, wenn meine Krise nicht aus einem Alkoholproblem besteht, ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, sich in diesem Klientel zu bewegen. Ja, also schon Erfahrung in der Krise, die ich hatte. Ja.
Da gibt es dann wahrscheinlich auch die Einsatzgebiete, als man würde dich jetzt als, was hast du für eine Erkrankung? Ich weiß es ja, aber ich frage dich jetzt nochmal, weil...
Ja, ich habe mehrere F-Diagnosen, also F für psychische Erkrankung, also Depression. Ich hatte damals eine Erschöpfungsdepression, also ein Burnout und dann unterschiedliche Phasen von Depressionen, von leicht bis mittelgradig, wo sich das nachher so eingepegelt hat, dann ging's mal wieder nach oben, dann hatte ich einmal eine ganz, ganz schwere Krise, ja, und dann kommen noch so ein paar andere Diagnosen, sicherlich war Sucht auch mal ein Thema, bin jetzt seit letzter Woche 2 Jahre befreit, also trocken, ich habe eine Entgiftung gemacht.
Respekt.
Und ja, Dankeschön. Und mir muss sagen, mir geht's da auch wesentlich besser. Aber wie gesagt, wir dürfen das nie aus dem Auge lassen. Viele psychische Erkrankungen gehen halt eben auch mit Sucht einher. Ja, das ist, glaube ich, auch sowas, was ein Nicht-Betroffener vielleicht versteht. Aber das sind oftmals Kombinationen, die einfach da zusammenspielen.
Super interessant. Es ist ja auch, glaube ich, aus diesem Ex-User-mäßigen raus entstanden, dieses Ex-In, was ich jetzt bei meiner Recherche herausgefunden habe tatsächlich. Also das ist ja dann auch nicht so abwegig, dass man dich dann auch tatsächlich im Bereich Depression oder woanders natürlich auch einsetzt. Ist ganz klar eigentlich, ne? Wie kommt man dazu? Hast du uns ja eigentlich schon auch ein bisschen erklärt. Das war jetzt allerdings so, wie man formell dazu kommt. Vielleicht wie du persönlich dazu gekommen bist, das würde mich interessieren.
Also ich war damals im beruflich oder im persönlich befindlichen Nirvana. Mein Psychologe ist damals bald an mir verzweifelt, weil er sagte immer, Mensch, Herr Rittig, Sie haben eine riesen Werkzeugkiste, was Sie schon alles in Ihrem Leben gemacht haben, machen Sie die auf, da ist genug drin. Aber ich wusste gar nicht, weil ich schon so viel gemacht habe, was ich dann noch machen sollte. Und irgendwann stand mal ein Artikel in der Zeitung, da hatte meine spätere Ausbilderin, die Ausbilder sind sehr viel unterwegs in Kliniken und geben Infoveranstaltungen und. Und die war bei uns da in der Nähe in unserer Fachklinik, in unserer Salus-Klinik und hat da einen Vortrag gehalten. Allerdings habe ich den Artikel erst gelesen, als das schon gelaufen war. Und ich habe diesen kleinen Artikel gelesen und habe gesagt, das ist es. Und dann habe ich mich da an diesen Trägerverein gewendet in Halle und die haben mich dann weitervermittelt und so sind wir ins Gespräch gekommen und musste dann, also Sachsen-Anhalt hat es leider bloß einen Kurs gegeben in der ganzen Zeit, wird es auch die nächsten Jahre keinen geben, weil es ist momentan leider Brachland in der Ausbildungsvariante, aber man kann ja auch, sage ich jetzt mal, wenn man grenzregionentechnisch, wir hatten welche dabei, auch aus Sachsen, aus Berlin und so weiter, das kann man in seiner Ausbildung kann man ja machen, wo man möchte. Ja, das ist ja nicht, wenn ich jetzt sagen würde, Mensch, ich kenne den Simon hier, da kann ich hier übernachten, ich will meine Ausbildung hier in München machen, dann könnte ich das auch, ja. Also von daher ist das alles relativ offen, ja, und musste, wie gesagt, dann knapp 3 Jahre, glaube ich, warten, bis die Teilnehmerzahl, es ist ja auch eine Grundteilnehmerzahl, die da erreicht sein muss, um einfach das Qualitätsmanagement dieser Ausbildung zu gewährleisten. Das sind 15 Leute Minimum. Und das war eben so diese Schwierigkeit bei uns damals. Aber ich habe durchgehalten, weil ich hatte einen Willen, ich wollte was machen. Und ja, es hat sich gelohnt, dieses Warten. Es war natürlich immer so, alle halbe Jahr kam dann, ja, nee, ich habe den Kurs doch nicht zusammenbekommen. Dann bin ich wieder in ein emotionales Loch gefallen.
Ganz kurz, also es gab eine Warteliste quasi und du bist an dem Kurs dann gar nicht drangenommen worden.
Nee, es gab ja bloß einen Kurs. Nein, es gab, ja. Es springen ja auch immer wieder Leute ab. Ja, weil es ist doch zu kompliziert oder sie kriegen eine Finanzierung vielleicht nicht hin oder ach, jetzt wollen sie es doch nicht mehr und so weiter. Also es müssen 15 Leute sein, mindestens, um überhaupt einen Kurs stattfinden zu lassen.
Es gibt hier in München eine Selbsthilfegruppe, ist vielleicht spannend für dich, wenn du mal wieder hier bist. Die nennt sich Salusianer. Die gibt es, glaube ich, nur in München hier. Und Menschen, die in der Salus-Klinik waren.
Salusianer, oh.
Die nennen sich Salusianer und die gibt es, glaube ich, nur hier in München. Also wenn du mal wieder hier bist, dann besuch die doch mal oder connecte dich mit denen. Die sind, glaube ich, ganz...
Du hast doch da bestimmt schon was vorbereitet für mich, oder? So wie ich dich kenne.
Ja, absolut alles.
Es ist ja ein Traum.
Aber es ist natürlich also auch mit natürlich auch Organisation verbunden, natürlich wie jede Ausbildung. Also es ist schon auch, hört sich jetzt erstmal anspruchsvoll an. Ja.
Ist es auch. Also es gibt ja diesen Bundesverband Ex-In und da ist das ja auch alles festgelegt, was für Kriterien erreicht sein müssen. Und ich kann sagen, es ist nicht einfach.
Jetzt habe ich dich gefragt, wie man dazu kommt.
Ja.
Thomas, wie kommt man nicht dazu und was sollte man wissen? Und wo sollte man vielleicht noch warten damit?
Grundsätzlich ist ja erstmal, dass man erstmal den Kontakt sucht. Und dann gibt's ja diesen Aufnahmetest und das wird auch sehr gut reflektiert. Und wenn man da dann in Gesprächen feststellt, man ist noch gar nicht so weit mit seiner Psyche, dann kann ich auch jedem bloß raten, trotz des, ich will jetzt was machen, achtet auf euch, weil es ist wirklich eine sehr emotional harte Ausbildung.
Also das heißt, du hast ja schon so ein bisschen jetzt die Auswahlkriterien angesprochen, dass man schon auch selber durchaus stabil sein. Man muss nicht perfekt sein, denke ich.
Nein, gar nicht, gar nicht. Also wir haben das damals, wie gesagt, auch erst nicht verstanden, warum das bloß alle 14 Tage ist. Aber so nach dem dritten Modul kamen so die ersten krassen Ausfälle von Leuten, die diese Regenerationszeit, diese 14 Tage, die denen nicht gereicht hat, um wieder nach 14 Tagen zum nächsten Modul zu kommen. Ja, also das ist schon, jeder Mensch ist ja ein Individuum, ja, und sicherlich hat man die Möglichkeit, diese Module nachher nachzuholen, sicherlich auch bei anderen Ausbildungsstätten, da sind die Trainer, glaube ich, ganz gut vernetzt, weil wir hatten zum Beispiel auch mal eine, die musste ein Modul nachholen und die kam dann aus Dresden zu uns nach Magdeburg oder besser gesagt nach Halle. Und ja, von daher kann man das nachholen, aber es ist eine harte Ausbildung.
Thomas, was macht Spaß daran und woran bist du persönlich gewachsen?
Spaß an der Ausbildung oder an der Tätigkeit danach?
Du, wie du möchtest, beides. Erstmal vielleicht an der Ausbildung, aber dann vielleicht auch an der Ausübung, genau.
Naja, Spaß ist vielleicht ein bisschen was anderes.
Okay, der Wachstum vielleicht.
Dann. Genau, also das Schöne ist, dass man andere Menschen kennenlernt mit ähnlichen Problemen, mit anderen Problematiken, wo man denkt, ach man, dein Problem ist da gar nicht so schlimm. Ja, also dieser Austausch, diese Menschen kennenzulernen, unterschiedlichste, auch andere Diagnosen zu, wo man einfach sagt, oh, so könnte sich das widerspiegeln, das ist schon das Faszinierende. Dann das nächste Faszinierende ist, dass man wirklich dann lernt, tief in sich reinzugehen, sich zu reflektieren mit sehr viel Emotionen, mit sehr viel Weinen, mit sehr viel, aber das gehört dazu, weil hier hast du die Möglichkeit mit einem Trainer und einem Co-Trainer, sage ich jetzt mal, und mit der Unterstützung von anderen Teilnehmern, dich damit wirklich intensiv kontrolliert auseinanderzusetzen. Also das ist sowas von wichtig.
Auch ein bisschen therapeutisch quasi.
Ja, eine Therapie ist es nicht. Also das möchte ich gleich dazu sagen, es ist keine Therapie. Also wir hatten auch jemand dabei, der hat das als Therapie gesehen. Es ist keine Therapie. Es ist einfach nochmal sich zu festziehen, nochmal sich fit zu machen, stabil zu machen für nachher für diese Arbeitswelt oder für die Beschäftigungswelt. Und natürlich für sich privat auch. Aber es ist keine Therapie. Das möchte ich wirklich nochmal definitiv dazu sagen. Und so sollte es auch nicht gesehen werden.
Nochmal hallo zusammen hier bei PG nach einer kurzen Unterbrechung, einer kurzen Pause. Wir sind hier mit dem Thomas, ein Radiokollege von mir. Er ist Ex-Inler und darüber geht es auch heute. Und wir haben jetzt vorhin über die Aufnahmekriterien von Ex-In gesprochen und auch zu ihm, was er da für sich gelernt hat, und da möchten wir jetzt gerne weitermachen. Genau, wir waren jetzt genau daran, wo du quasi dran gewachsen bist. Was macht Spaß und woran wächst man? Da waren wir beim Thema Therapie. Therapie, und es ist keine Therapie, sondern eine Arbeit. Das darf man nicht verwechseln, oder?
Definitiv. Also wie gesagt, ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt, es ist keine Therapie. Man beschäftigt sich mit sich selbst, aber nicht im therapeutischen Sinne. Und ich habe es ja auch schon mal erwähnt, ich habe es selbst bei uns in der Gruppe erlebt. Da war jemand, der hat es als Therapie gesehen. Dementsprechend hat er auch rumgehampelt, gemacht und getan. Und aufgrund dessen hat man auch dann entschieden, dass dieser Mensch das nicht so für voll ernst und wahrnimmt. Und er hat dann nicht die Möglichkeit bekommen, den Aufbaukurs dann weiterzumachen. Man muss wirklich relativ stabil sein.
Haben alle Teilnehmer den Kurs beendet oder gab es auch Aussteiger?
Es gab, wie gesagt, einer ist nicht verlängert worden, also der Aufbaukurs ist nicht gemacht worden, und ich weiß, dass etliche auch erst eine ganze Zeit später ihr Portfolio, weil das ist nachher nochmal so ein Akt, wo man dann zu Hause sitzt und da etwas nochmal, alles nochmal komplett, sein ganzes Leben so nochmal dort widerspiegelt, dass da etliche auch ihr Portfolio noch nicht abgegeben hatten nach 1-2 Jahren, weil es ist hart, kann ich immer wieder sagen. Und ich sage das auch bewusst, weil ich finde, wenn man nachher auch im Job ist, ist das auch wirklich sehr, sehr emotional. Und wenn das nicht ausgegoren ist und man da nicht relativ stabil ist, klar, kann immer was passieren, keine Frage. Dafür sind wir ja Gott sei Dank Menschen und keine Maschinen. Aber man sollte wirklich sehr, sehr auf sich drauf achten. Und deswegen wiederhole ich das so oft, dass es wirklich eine harte Ausbildung ist.
Die sich aber auch scheinbar irgendwie lohnt, weil sonst würde man es ja nicht...
Ja, klar, man... Lohn, der eine macht es Lohn, für den einen ist Lohn Geld und für den anderen ist Lohn die Freude, Menschen etwas Gutes zu tun.
Und es war auch dein Beweggrund?
Definitiv, definitiv. Mhm. Weil wie gesagt, deswegen mache ich auch meine Dinge immer so, nicht des Geldes wegen, sondern für mich ist es wunderschön, in glückliche Menschenaugen zu schauen und zu sehen, okay, ich habe jemandem die Möglichkeit gegeben, auch wieder ein Stückchen weit Licht am Ende des Tunnels zu sehen und ein bisschen mehr Lebensfreude zu schenken. Sicherlich braucht man auch Geld, klar, um sich Essen und Trinken zu kaufen, aber wie gesagt, der Hauptbeweggrund ist für alle Dinge, die ich tue. Ich war lange genug selbstständig, ich war lange genug im Hardselling, das brauche ich alles nicht mehr.
Deswegen bin ich ja.
Im Hardselling, also im Verkauf. Und ja, ich habe zu meinen Wurzeln zurückgefunden und gestalte mir das heute so, dass ich auch auf mich achten kann und dass ich nicht in so einer Maschinerie drin bin. Und das ist ja eins der Hauptprobleme heutzutage, warum es erstaunlicherweise in den letzten Jahren immer mehr psychische Erkrankungen werden. Und ich stelle das ja auch fest, weil ich auch sehr viel auf der Straße unterwegs bin. Und das ist eben, es ist wunderschön, in glückliche, leuchtende Augen zu schauen.
Du meinst also, psychische Erkrankungen werden mehr?
Definitiv, na klar. Und immer heftiger. Also, die enden immer heftiger.
Du hast mir neulich schon von deiner Mutter erzählt, wie die inzwischen damit in eurer Kleinstadt umgeht. Magst du das für unsere Zuhörer wiederholen oder ist es jetzt ein bisschen zu privat?
Es ist privat, aber nicht zu privat und es okay. Gehört ja einfach auch dazu. Ich finde ja auch, dass es wichtig ist, dass man so etwas anspricht, weil gerade so auch von meiner Mutter kam so die Anregung irgendwann mal, als sie mal aus ihrem Muttersein rausgesprungen ist und gesagt hat, ein bisschen sehr energisch, wo ich anfangs erst erschrocken war, aber mich das zum Nachdenken bewegt hat. Also sie hat es nicht so gesagt, aber das kommt oftmals bei, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass dann Verwandte, gerade auch Mütter, immer, ja, das ist das Kind, das ist immer so, und irgendwann platzt denen aber auch der Kragen, weil es zu wenig Unterstützung für Angehörige gibt. Weil es ist nämlich auch eine verdammt, verdammt harte Arbeit für Angehörige, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, für einen Unbeteiligten, für einen Psychologen oder für ein Fachpersonal ist das etwas anderes. Die können sich da abgrenzen. Ein Familienmitglied, ein Freund, ein Verwandter, der grenzt sich da nicht so ab oder kann sich vielleicht nicht so abgrenzen, weil es Familie ist. Ja, und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man auch immer die Angehörigen mitnimmt und sich auch um sie kümmert und bemüht. Und es gibt mittlerweile gute Angebote. Ich habe das damals auch nicht so gesehen, weil ich ja selbst mit mir auch beschäftigt war. Ja, und das geht's vielen, vielen, vielen Menschen so. Und man muss da wirklich echt aufpassen, auch als Angehörige, das ist jetzt mal auch so eine Richtung an beide Seiten, dass man nicht in eine komplette Co-Abhängigkeit reinfällt.
Die ist bestimmt sehr stolz auf dich.
Ja.
Ja, wirst du da auch dann öfters mal drauf angesprochen? Oder läufst du immer so rum?
Ich laufe immer bunt rum.
Okay.
Und die Jacke ist jetzt erst fertiggestellt worden von einer ganz, ganz tollen Freundin und Künstlerin von mir. Und das war auch ein Grund, warum ich jetzt hier in München war. Ein Fotoshooting, was wir die Tage gemacht haben. Und wir werden heute noch das dann im Internet präsentieren. Die Jacke ist ganz neu. Und der Hintergrund war der, ich war nie bei der Armee, Gott sei Dank. Und habe mir dann irgendwann mal so eine Camouflage-Jacke gekauft und da diese Künstlerin kennengelernt und habe gesagt, Mensch, kannst du da noch nicht ein bisschen was machen? Und die hat da wirklich richtig was draus gestaltet. Also ich habe die schon 3-4 Mal angehabt und auf dieses Aufklärer sprechen mich sehr viele Leute daraufhin an. Und also die Jacke wird jetzt erst präsentiert, ja. Aber ich laufe immer bunt rum. Das finden nicht alle gut, aber gerade so psychisch Erkrankte oder Menschen, die mit Seele und Psyche zu tun haben, die sagen, Thomas, bleib bitte so, wie du bist, weil das Thema ist alles so düster und so dunkel und so finster und so schwarz. Du bist einfach irgendwie so der bunte Eyecatcher. Und ich ziehe mich gern bunt an und ich habe ja auch eine Diagnose, diese histrionische Persönlichkeitsstörung, kann jeder gerne mal googeln, was das ist. Und ja,
ich auch noch eine Sendung dafür, wenn wir dann ihn finden. Genauso zum Thema Angehörige bei psychischen Erkrankungen.
Ja, das finde ich sehr wichtig. Dass man, weil wie gesagt, aus meiner Erfahrung ist es halt einfach auch so, man steckt zu tief drinne und sucht Hilfe, aber weiß gar nicht, wie man die so richtig kriegt. Und der Angehörige weiß das auch nicht so richtig. Und irgendwie so, dann sagt der Angehörige, ach, ich, so ganz vorsichtig, ich kann jetzt vielleicht gerade nicht mehr so. Und dann, was ich sage, ist meistens oder zu 99% fundiert. Aus Erfahrung ist es halt einfach so, dass dann es dazu Reibereien kommt. Weil, ja, warum kümmerst du dich jetzt nicht mehr? Und der Angehörige will das vielleicht gar nicht, aber er kann gar nicht mehr und traut sich dann aber auch nicht mehr zu sagen, ach, ich kann jetzt nicht mehr, und irgendwann eskaliert das richtig. Ja, und das muss ja nicht sein. Nur sprechenden Menschen kann man helfen und deswegen sind beide Seiten sehr, sehr wichtig.
Wirst du auf die Aufklärerjacke nun angesprochen oder nicht?
Ja, na klar.
Cool.
Also, wie gesagt, ich habe sie erst 3-4 Mal angehabt.
Also nicht nur jetzt von mir, sondern auch...
Ja, ja, unterwegs. Also, alleine schon, das war so meine Idee mit diesem Aufklärer. Ich denke, da oben muss irgendwie hin aufklären. Das ist ja so ein, ne, wo normalerweise oben das Namensschild ist. Aber Namen sind ja Schall und Rauch.
Schaut gerne ist ja, mal bei radiolora924.de oder beziehungsweise auf Instagram. Da werden wir auf jeden Fall, wenn du es möchtest,
ja,
gerne auch mal Fotos machen, dass ihr vielleicht auch mal unser Studio seht, dann seht ihr auch, wovon wir sprechen. Genau.
Ja,
ja, aber du wirst auch darauf aufgesprochen.
Genau.
Wie sind die Reaktionen? Ist es verschiedenst? Ist es eher positiv? Eher, wo du sagen soll, was ist mit dem los? Oder?
Naja, wenn man mich von vorne sieht, sieht man ja erstmal das Aufklärer und so ein bisschen so klein, Radiodepressionen, das andere steht ja hinten groß drauf. Und dann wundern sich die Leute erstmal, Aufklärer, was machen sie? Geben sie Seminare? Sage ich, ja, mache ich alles. Ich bin in Schulprojekten unterwegs, Verrückter, und ich bin für Studenten, gebe ich Vorträge und bringe die so ein bisschen an die Realität ran. Ich bin für Angehörige Ansprechpartner, ich bin für Betroffene Ansprechpartner, für Fachpersonal. Ja, und aber die Leute sprechen mich darauf an und finden das dann gut, weil es ist ja wirklich, also ich möchte nicht sagen, es ist ein Tabuthema, es ist wirklich, wird sehr, sehr viel gemacht, aber es ist halt einfach...
Es ist ein Tabuthema.
Nee, es ist kein Tabuthema.
Findest du nicht?
Nein, finde ich gar nicht, weil das Wort Tabu macht es ja schon mal zum Tabu.
Ja, finde ich auch schlecht. Aber ja, es ist halt wirklich, es ist noch ein, wie wollen wir uns auf ein schwieriges Thema einigen oder was meinst du? Psychische Erkrankungen?
Es ist ein Schamthema. Es ist ein Schamthema, würde ich sagen.
Schamthema,
ja. Würde ich so vom Wortlaut her idealsten finden, weil die Menschen haben eine Scham davor, aus unterschiedlichsten Gründen. Der häufigste Grund ist die Stigmatisierung, die sie dann in ihrem Umfeld leider erfahren müssen. Sei es im Freundeskreis, was ich ganz schlimm finde, im sozialen Umfeld. Das finde ich absolut doof. Jemand jetzt, nur weil er jetzt gerade mal vielleicht einen Burnout hatte oder irgendwie eine Krise hat, dass man den dann fallen lässt, das ist für mich nach wie vor ganz, ganz schwierig, das zu verstehen, dass es solche Menschen gibt, die aufgrund dessen jahrelange Freunde, Verwandte fallen lassen. Und was aber schlimmer ist, ist halt einfach, warum sehr wenig Menschen sich trauen, darüber zu sprechen oder sich zu outen, nenne ich es mal so, ist halt einfach, dass sie von der Arbeitsstelle her, von Arbeitskollegen, vom Chef, von dies und jenem, ja, es gibt ja viele, die bezahlen dann ihre Klinikaufenthalte selber, um nicht im Diagnosesystem drin zu sein und.
Das gibt's?
Bitte?
Das gibt's, wow.
Ja, ja, klar.
Ja,
das ist ganz extrem. Ja, und ich sag mal so, wenn ich zum Hausarzt gehe, mit dem spreche und sag, du, ich brauche jetzt hier mal, was ich auch sehr erschreckend finde, ein paar Tabletten, ja, dann gibt's da so einige Hausärzte, die dann einfach so sehr lapidar mit Antidepressiva rumschmeißen, und das ist ja ein Gedeckle und es ist ein Prozess, aus einer Krise herauszukommen, egal wie groß sie ist, weil da gehört nicht nur die Pille dazu, Das wird sicherlich von gewisser Seite sehr gerne gesehen, aber ich sage, die Pille ist nicht alles. Die sollte
also jetzt nicht die Antibabypille.
Nein, nicht die Antibabypille ist auch nicht alles.
Ja, wir sagen es lieber nochmal
dazu. Ja, die Antibabypille ist ja auch nicht alles, ja. Sag mal so, ja, wenn wir AIDS sehen, ja, dann brauche ich schon ein Kondom.
Ja, aber also wir reden halt tatsächlich jetzt von antidepressiver Neuroleptika, genau.
Genau.
Also es ist tatsächlich auch nicht alles, stimmt.
Nein, es ist nicht alles. Ich muss mich mit mir selbst beschäftigen und das ist natürlich, wenn ich vollgepumpt bin mit gewissen Medikamenten, ist es auch schwierig, sich mit mir selbst zu beschäftigen, weil ich da nicht ich selbst bin, ja, sondern irgendwie so einen Deckel drauf habe. Und ja, das ist, wenn sie mal so ein Nudelwasser kochen, ne, dann machen sie auch erst einen Deckel drauf und machen sie ab und zu mal so einen Deckel auf und irgendwann, ja, also das muss man schon sprudeln sehen. Nehmen Sie mal den Deckel weg, das macht Spaß, wenn da so das Nudelwasser in Bewegung kommt, um das vielleicht mal auch bildlich wieder so rüberzubringen.
Jetzt haben wir sehr allgemeine psychische Erkrankungen geredet. Meine Erfahrung, wie du weißt, ich bin ja viel jetzt hier in München tatsächlich unterwegs für die Straßenumfragen etc. pp. Und selbst hier ist es tatsächlich noch auf jeden Fall viel Aufklärungsbedarf da, so sehe ich das. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es tatsächlich vor einigen Jahren noch viel schwieriger war, über dieses Thema zu sprechen. Also in der Hinsicht bin ich relativ positiv gestimmt, dass sich da auch was bewegt und dass auch die Betroffenen mehr involviert werden in die Behandlung, zum Beispiel als Ex-In oder übers Radio, über dies, das, jenes, dass es einfach mehr zur Normalität wird, über die seelischen Dinge zu sprechen. Jetzt frage ich dich, wie siehst du das Thema in der Zukunft auch?
Ja, es gibt ganz, ganz viel tolle Menschen, Aufklärer. Du hast ja vieles schon jetzt genannt, viele Möglichkeiten, um aufzuklären. Wichtig finde ich, dass wir den Menschen die Ängste nehmen. Ich mache das auf meine Art, auf meine lustige Art, um erstmal eine Basis zu schaffen, damit sich die Menschen öffnen. Also ich habe zwei Seiten auch in mir. Einmal dieses kindlich Spaßige und auf der anderen Seite schon dieses knallhart recherchierte, straighte. Also wenn es um das Hausgemachte geht, das nehme ich schon sehr, sehr, sehr ernst. Und aber ich brauche das für mich auch, dieses lustige Spaßige. Und so öffnet man schon mal Herzen. Und ich merke das ja auch, bin ja auch in einer Besuchskommission bei uns im Bundesland unterwegs, wo wir Kliniken, Einrichtungen besuchen. Und da also haben die Patienten auch die Möglichkeit, sage ich mal, mit unserer Kommission zu sprechen. Und wenn ich da reingehe, dann sehe ich da zum Anfang immer ganz verschüchterte Menschen. Und dann sage ich ganz unbefangen, hi, ich bin der Thomas, ich bin auch psychisch erkrankt und habe eine Ausbildung als Ex-Inler. Ich war genauso tief wie Sie, vielleicht noch tiefer und ich weiß, worum es hier geht. Und dann sind die Menschen glücklich und sagen, endlich mal jemand, der mich hier versteht. Und dann mache ich einfach einen Termin aus, also öffne ich die, sage denen, gebe denen noch ein bisschen was mit an die Hand, was sie sagen sollen und sage, passen Sie auf, ich mache Ihnen für morgen früh 7.30 Uhr einen Termin bei Ihrer Psychologin hier. Haben Sie keine Angst, dies und jenes. Also ich bin kein Psychologe, ja, also ich bin nur Vermittler. Ja, das darf man niemals vergessen. Weil ich erfahre ja auch Ablehnung, Stigmatisierung. Also in meinem ersten Praktikum haben die beiden Psychologinnen mich mit dem Arsch nicht angeguckt. Ich sag's jetzt einfach mal so salopp. Ja, weil sie dachten, ich bin für sie Konkurrenz. Bin ich gar nicht. Ich bin nur der Türöffner. Nur der Vermittler, der Dolmetscher. Das ist ein Ex-Inder. Was anderes ist ein Ex-Inder nicht. Und was anderes sollte man als Betroffener auch nicht von einem Ex-Inder erwarten.
Super, aber ist ja auf jeden Fall noch ausbaufähig. Ja, Ex-Inder-Ausbildung oder dass da...
Na, die Schwierigkeit ist ja die, es gibt Bundesländer, da gehört es zum guten Ton dazu, dass man einen Ex-Inder in seiner Klinik hat, ja, wie das in England, in den skandinavischen Ländern, da ist das Pflicht, das ist in Australien, ja, und in Deutschland tut man sich da so, so, so schwer mit, ja, da ist das wieder bundeslandtechnisch unterschiedlich und dies und jenes und kliniktechnisch und ich sag mal, es gibt sehr viele Ärzte, die auch davon überzeugt sind, die dann auch, sag ich mal, zu Kollegen sprechen, machen, tun. Es gibt schon viel. Aber es ist natürlich, wenn du so eine Ausbildung auch machst und dann willst du ja nachher auch gleich was machen und dann läufst du da wieder gegen Türen. Das ist schon teilweise sehr, sehr nervig.
Wenn du auf diese Ex-In-Ausbildung aufbauen willst.
Ja,
Dann läufst du gegen Türen, habe ich richtig verstanden?
Ja, das hast du richtig verstanden.
Erzähl mal.
Also zum Beispiel bei uns in Mitteldeutschland, in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen, ist das nicht zertifiziert. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der ist Chefarzt, und der sagt, Herr Rettig, ich würde Sie gerne einstellen, aber ich weiß gar nicht wie. Es gibt da gar keine Stellenbeschreibung für Sie. Wie soll ich das denn meinem Ökonom jetzt erklären? Sie müssen erst mal am Ökonomen vorbei, weil der sagt, was ist denn das? Da gibt's ja gar keine Zertifizierungsnummer, da gibt's ja gar nichts. Wie soll man den abrechnen? Ist mir doch scheißegal. Als Hausmeister sollen sie Hausmeister draufschreiben, ist mir auch wurscht.
Da ist noch eine Menge zu tun.
Definitiv ist da noch eine Menge zu tun.
Also es ist auf jeden Fall gut, dass es das gibt, aber da geht noch was.
Also ich sag mal so, um das jetzt mal so ein bisschen nochmal vielleicht kurz noch ein bisschen näher zu bringen. In den Großstädten sieht das schon ganz entspannt aus. Berlin, Hamburg, ich denke mal in München sieht das auch ganz gut aus mit der Offenheit von Kliniken, von Einrichtungen. Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, der Großteil der Menschen lebt ja, wie es immer so scherzhaft gesagt wird, im ländlichen Bereich. Und wenn ich da so an Kleinstädte denke, dann das wirkliche ländliche Gebiet, wo die Menschen dann sind und auch diese Hilfe brauchen, weil denen geht es ja auch nicht anders als wie den Menschen in einer Großstadt, dann sage ich jetzt mal, ist da noch sehr, sehr viel Aufklärungs- und Nachholbedarf, ja.
Gibt es für dich abschließend noch einen ganz besonders spannenden Fall, den du selber mitbetreut hast?
Spannenden Fall, den ich mitbetreut habe? Das ist alles spannend. Nein, ich finde schon alles spannend, weil das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, jeder Mensch ist ja, und das sollten wir auch so beibehalten, ein Individuum. Und da ist, für mich ist alles spannend, ja. Und ich habe dir das ja den Tag schon gesagt, wir werden ja hier seit Jahren erzogen am liebsten zur eierlegenden Wollmilchsau. Das kann niemand leisten, wir sind keine Maschinen und das sollen wir auch gar nicht sein, das wollen wir auch gar nicht werden. Also zumindest die Menschen nicht. Sicherlich gibt es da Intentionen, sonst wird es ja so einen Schwachsinn nicht geben. Und über was ich mich freue, ist, vor Jahren hieß es immer noch so, da haben Arbeitgeber immer noch gesagt, ja, wenn du hier nicht so funktionierst, wie ich das will, der Nächste steht schon vor der Tür, jeder ist ersetzbar. Und dann habe ich den Menschen immer gesagt, die Stelle ist besetzbar, aber nicht du als Individuum Mensch.
Super, danke für das Interview.
Gerne.
Ich finde, das ist ein sehr schöner Satz zum Abschluss. Ja, dann an alle, die in Sachsen-Anhalt, ändert mal was, bitteschön, damit dieser nette Herr hier sich wirklich tatsächlich auch ein bisschen mehr mit einbringen kann. Schreibt uns vielleicht auch gerne mal die Erfahrungen, die ihr habt zum Thema Ex-In. Seid ihr selber Ex-In? Ist es hier in München, in Oberbayern, Bayern einfacher oder ist es da auch noch schwierig? Würdet ihr euch das mehr wünschen, dass solche Menschen mehr mit einbezogen werden? Auch wie stehen die Angehörigen dazu? Würde euch das helfen, mit solchen Menschen auch mehr über psychische Erkrankungen zu sprechen, die da vielleicht schon mehr Erfahrungen haben? Und wenn ja, dann schreibt mir gerne unter sanibach@gmail.com oder an das Lora-Büro. Das verlinken wir euch alles noch. Und ja, dann wünschen wir euch einen schönen Abend. Dem Thomas wünschen wir jetzt auch noch eine gute Heimfahrt oder was auch immer er jetzt noch hier macht. Also er ist eine wirklich sehr spannende Persönlichkeit. Es war mir eine Freude, dich zu interviewen. Dann, wie finden dich die Leute im Netz und deine Sendung?
Ja, unter radio-hbw.de.
Das Interview hat uns viel Spaß gemacht. Wir wünschen Thomas Rettig weiterhin viel Erfolg. Thomas sagt im Laufe des Interviews zwar, dass er eine Bezahlung für Mindestlohn in Ordnung findet, wir möchten jedoch mehr als eine ideelle Pauschale für Ex-In-ArbeiterInnen fordern, die so viel Wissen und Engagement in den Bereich mit einbringen, damit Thomas und andere Ex-Inler finanziell besser davon leben können. Auch Fortbildungsmöglichkeiten für Ex-Inler sollte es vermehrt geben, sowohl in Bayern als auch in Sachsen-Anhalt und andernorts. Das war unsere Sendung zum Thema Ausbildung zur Ex-In-Genesungsbegleitung. Für weitere Informationen dazu siehe die Webseite www.ex-in-by.de/Kurse. Für die Musik bedanken wir uns bei iria.de für die Titel Es gibt immer einen Weg und Gelassen. Mitgewirkt hat in der Technik Sabine Heckmann. Für Interview und Schnitt ist wie immer Sandra Wambach verantwortlich. An- und Abmoderation spricht Petra Kellner. Anlaufstellen bei psychischen Krisen und Erkrankungen sind neben vielen weiteren zum Beispiel deutsche-depressionshilfe.de, wincentromünchen.de, das buchstabiert sich V-I-N-C-E-N-T-R-O, www.avolysis-muenchen.de oder die avolysis.de. A-W-O-L-Y-S-I-S. Die letzten beiden gehören zusammen zu einer Gesellschaft. PG Psychische Gesundheit gibt es jeden fünften Donnerstag im Monat um 20 Uhr. Wenn du unsere ehrenamtliche Arbeit unterstützen möchtest, empfiehl uns weiter oder besuche uns auf lora924.de. Und ganz zum Schluss der heutigen Sendung möchten wir Frau Lorenzen von der ZIP Tagesklinik alles Gute wünschen und freuen uns auf ihren baldigen Besuch.